Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Ramona Westhof. Hi.
We're millionaires, boys. I'll share it with all of you. Why, in a few months we'll be up in lights on Broadway. Come, the eighth wonder of the world.
Filmcrew fängt auf einer Insel einen riesigen Affen, will den in New York ausstellen und damit reich werden. Spoiler sind bei 90 Jahre alten Filmen, glaube ich, erlaubt. Funktioniert zum Mittel. Trotzdem gute Inspiration für das eine oder andere Weltuntergangsszenario zum Beispiel. Wir treffen hier später eine Gruppe Prepper, die gut vorgesorgt haben natürlich. Aber jetzt, wo die Welt untergegangen ist, haben sie nicht mehr viel zu tun, außer den ganzen Tag King Kong auf VHS zu gucken. Es gibt nicht genug Content von behinderten Menschen für behinderte Menschen. Das haben sich vor einiger Zeit die drei Gründerinnen der Seite Angry Cripples gesagt und sich vorgenommen, das zu ändern. Mit einer Internetseite, die genau diesen Content liefern soll. Heute Abend geht Angry Cripples jetzt an den Start. Alina Buschmann ist einer dieser Gründerinnen und ist jetzt bei mir in der Leitung. Hi.
Hallo.
Frau Buschmann, der Name Angry Cripples wirkt erstmal provokativ. Aus welchem Kontext kommt der und warum haben Sie sich für diesen Namen entschieden?
Genau, das ist uns auch super wichtig, das zu erklären. Und zwar wissen wir, dass der Name sehr direkt rüberkommt. Wir wollen ihn uns aber gerne zurückholen. Denn dieser Begriff Angry Cripples wird von Menschen dafür genutzt, um behinderte Menschen, die sich für ihre Rechte einsetzen, stillzuhalten. Sie werden als verbittert, als zu laut, als zu unangenehm bezeichnet. Und das Ding ist, dass es halt um strukturelle Diskriminierung und Unterdrückung, also Ableismus, geht. Und wir haben jedes Recht, wütend und laut zu sein. Und deswegen haben wir uns diesen Namen genommen, das heißt Reclaiming, und zurückgeholt und denken, dass es genau das ist, was es jetzt braucht. Eine laute, selbstbestimmte, empowerte Stimme von behinderten Menschen.
Wie ist denn die Idee für diese Plattform ganz konkret entstanden? Was ist da Ihr Ziel damit?
Wir möchten eine Plattform schaffen, wo sich alle Menschen mit einer Behinderung, egal, ob sie gerade eine Behinderung erworben haben, ob sie schon immer eine Behinderung haben, austauschen können, wo sie sich vernetzen können und wo sie ja die Fragen beantworten können, von denen wir uns gewünscht hätten, dass wir sie beantwortet bekommen haben, als wir uns selber in der Identifikationsphase befunden haben.
Jetzt ist die Seite ja noch nicht online, also viel kann man da noch nicht sehen. Heute Abend geht es erst los. Deswegen müssen Sie das kurz beschreiben für alle, die jetzt irgendwie das wissen wollen, wie es aussieht. An wen richtet sich die Seite? Was wird es da zu sehen geben, zu lesen geben? Wie sieht es aus?
Genau, also heute Abend um circa 20.15 Uhr geht die Seite online. Wir fangen um 20 Uhr einen Livestream an auf unserer Instagram-Plattform Angry Cripples. Können gerne alle Leute dazukommen. Die Seite richtet sich primär an behinderte Menschen, aber Allies sind auch sehr gerne, also UnterstützerInnen sind auch sehr gerne willkommen. Und ich möchte noch gar nicht so viel verraten, aber es wird laut und mutig.
Aber das heißt, auf der Seite bekomme ich dann Videos, Texte, was genau erwartet mich da, ohne jetzt zu viel zu verraten?
Wir starten heute, das haben wir auch schon angeteasert, mit Briefen an unser früheres Selbst. Das sind Texte und planen erstmal weiter mit Texten, sind aber sehr offen und denken, dass in Zukunft noch ganz viel unterschiedlicher Content kommt.
Und es gibt ja bereits ein paar Initiativen, sowas wie Leitmedien, die sich für die Sichtbarkeit von behinderten Menschen und Berichterstattung einsetzen oder Podcasts wie die neue Norm über Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Aber wie erklären Sie sich, dass es Angebote wie Angry Cripples, also Content für behinderte Menschen im Netz von behinderten Menschen, bisher so wenig gibt?
Ich denke, dass wir uns in unserer Arbeit als AktivistInnen sehr oft darauf konzentrieren, nicht behinderte Menschen abzuholen, einfach weil wir in diesem ableistischen System leben. Und wir brauchen Allies. Und da ist es in letzter Zeit oder in den letzten Jahren zu kurz gekommen, einfach Empowerment zu schaffen, also die behinderten Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Hände voll damit zu tun sind, zu sagen, hey, das ist Diskriminierung, das ist Diskriminierung. Und ich glaube, dass einfach noch niemand hier in Deutschland auf die Idee gekommen ist, dass wir aber auch erstmal lernen müssen, mit dieser Diskriminierung umzugehen. Es ist ein sehr empowerndes Gefühl zu wissen als behinderte Person, hey, ich bin nicht das Problem, sondern das System. Und wir möchten einfach Menschen helfen, das ein bisschen schneller und auch ein bisschen gesammelter durchschauen zu können, als wir es getan haben.
Die Seite angrycripples.com startet heute Abend ganz offiziell mit Eröffnungsstream ab 20.15 Uhr. Eine Empowerment-Plattform von und für behinderte Menschen soll die Seite werden. Alina Buschmann ist eine der Gründerinnen von Angry Cripples und war jetzt gerade bei uns im Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wer jetzt direkt gucken will und nicht auf die Eröffnung warten will, der Instagram-Kanal von Angry Cripples, der ist schon online. Da gibt es schon den ersten Eindruck. Eingebunkert im eigenen Keller, umgeben von Konservendosen und ganz großen Wasserkanistern. Prepper, also Menschen, die bereit sein wollen für den möglichen Weltuntergang, die wurden früher gerne belächelt. Wenn dann aber Verbindungen zu Rechtsextremen dazukommen und die Prepper selbst auf das Ende der Welt hinarbeiten, dann wird's gefährlich. Aber zumindest in der ersten Variante, in den harmlosen Preppern, konnten sich spätestens im Lockdown viele von uns dann wahrscheinlich doch ein bisschen wiedererkennen. Im Stück King Kong, die Last der Träume am Nationaltheater in Mannheim ist die Welt schon untergegangen. Nur noch die Prepper sind übrig und die sind King Kong-Fans. Wie das zusammenpasst, darüber habe ich mit Nick Hartnagel gesprochen, der das Stück entwickelt hat. Herr Hartnagel, was ist denn das für eine Last der Träume, von der Sie erzählen? Wie haben Sie sich diesem Stoff genähert?
In dem Mythos King Kong steckt im Zentrum ein weißer Mann, Carl Denham. Der ist in diesem Fall Filmregisseur und möchte einen Film drehen nach seiner Vision. Er hat eine Idee, eine prähistorische Bestie einzufangen und die auf einen Abenteuerstreifen draufzukriegen. Wir haben uns dem King Kong-Stoff so genähert, dass uns interessiert hat, den King Kong als eine Angst vor der Natur zu sehen.
Die Natur ja auch, die sich nicht unterwerfen lässt und die dann irgendwann zurückschlägt.
Genau, und in dem Original von 1933, da ist die Welt natürlich noch eine andere und dann findet man Bilder dafür, dass am Ende King Kong plötzlich auf dem Empire State Building ganz klein wirkt. Das heißt, wir haben eigentlich dort noch so einen Fortschrittsglauben und den Glauben, dass man die Geschichte so zu Ende erzählen kann, dass die Flugzeuge und die Maschinengewehre diesen Affen bezwingen. Und wenn man heute 2021 den Stoff anguckt, dann wirkt das plötzlich ein bisschen schief, das Bild. Und man hat das Gefühl, dass man diese Geschichte so nicht mehr erzählen kann und dass dieser Mensch als Eroberer, als Bezwinger, als Bezähmer, als Hauptfigur, als Jäger in dieser Geschichte eigentlich inzwischen kleiner geworden ist oder langsam anfängt zu lernen, dass er nur eine Figur von vielen auf diesem Planeten ist.
Wie ziehen Sie denn von da die Verbindung zur Figur des Preppers?
Ja, was uns interessiert hat, ist, in dem Originalfilm King Kong trifft dieses Filmteam eben in dem Moment, wo sie auf die Insel kommen, treffen sie eine Gruppe von Menschen, die dort in unmittelbarer Umgebung der Natur King Kongs leben. Interessanterweise lebt dort eben auch nicht nur King Kong, das denkt man immer, wenn man den Film hört, aber dort leben alle möglichen Dinosaurier. Also plötzlich geht es auch gar nicht mehr nur um diesen King Kong, also es ist etwas nicht ganz Greifbares an diesen Grenzen unserer Zivilisation. Und auf dieser Insel ist eben direkt davor eine Mauer gebaut. Und diese Mauer weist darauf hin, dass dort mal eine Hochkultur, eine sogenannte Hochkultur bestanden haben soll. Das heißt, es leben dort ein paar Menschen in den Ruinen, in den Resten einer Zivilisation, die dort übrig geblieben ist. Und das war eigentlich für uns der Link, dass wir gedacht haben, ja Moment, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Was wäre denn, wenn wir an der Uhr ein klein wenig drehen und eine unbestimmte Zeit, sagen wir mal 50 Jahre drehen und es haben Ereignisse stattgefunden, die dazu geführt haben, was es in der Geschichte ja schon immer wieder mal gab, wie das Erdbeben von Chile oder so, dass plötzlich 2/3 der Bevölkerung oder so gestorben sind und wir haben quasi wenige Überlebende, die plötzlich dieser Natur ausgeliefert sind und die übrig geblieben sind. Und dann hatten wir eine Lust, uns vorzustellen, naja, wer bliebe denn übrig?
Und das sind dann
vielleicht
die Prepper.
Und in der Realität sieht das sicher natürlich viel unberechenbarer aus und das will es mehr dem Zufall überlassen, wer dann tatsächlich übrig bleibt. Aber wir haben ja nicht ohne einen Augenzwinkern uns dann vorgestellt, was wäre denn, wenn die überleben, die sich eigentlich die ganze Zeit mit diesem Untergang beschäftigen und die sich genau darauf vorbereiten.
Wie erzählen Sie das denn dann konkret auf der Bühne, diese Gesellschaft von Preppern oder von ehemaligen Preppern? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir beginnen eigentlich ziemlich konkret eben mit einer Bunkersituation, in der sich eine Handvoll Prepper eingebunkert haben und sich über das Konservieren von Lebensmitteln unterhalten. Und diese Welt ist eben auch gespeist von den Resten einer Zivilisation. Und dann haben wir uns überlegt, naja, was würde vielleicht übrig bleiben? Auch das ist ja viel dem Zufall überlassen. Vielleicht bleibt ja von unserer Zivilisation auch nicht das übrig, was wir gerne hätten, sondern vielleicht bleibt auch viel von Popkultur, von Popsongs und von Trash-Videos, Horrorfilmen übrig.
In jedem Fall VHS-Kassetten mit King Kong.
Genau, und so ist so der Bogen von das Konservieren von Lebensmitteln, das Konservieren von Erinnerungen auf Videoband. Und so haben wir so eine Grundsituation von Preppern, die sich diesen King Kong-Film, also was auch ein bisschen an so der erste Horrorfilm eigentlich in der Geschichte ist, sich den immer wieder angucken und damit auf eine Art auch ihre Angst vor der Natur ritualisieren.
Die Prepper im Stück, wenn ich es richtig verstanden habe, sitzen dann auch viel in ihrem Bunker und gucken einfach immer wieder King Kong. Ist das eine Parallele, die man da ziehen kann für ihre eigene Situation oder für die Situation vielleicht von vielen von uns in der Pandemie, im Lockdown?
Also ich glaube zumindest, dass das Verhältnis zu Preppern sich schon ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren, so würde ich es beschreiben. Also dass es einem inzwischen ein bisschen schwerer fällt, jetzt jenseits von manchen politischen Richtungen oder so, aber jetzt nur diese Fantasie, sich vorzubereiten auf eine Situation, in der man sich nicht mehr verlassen kann auf die Infrastruktur, dass das Belächeln uns schwerer fällt inzwischen und dass man sich schon immer öfter die Frage gestellt hat, auch wie lange könnte ich jetzt durchhalten, wenn diese Supermärkte nicht mehr offen haben, wenn Lieferketten abgebrochen sind. Und ich sehe auch jetzt mit diesen Überschwemmungen im Sommer und so eine Parallele, dass natürlich danach genau diese Vorkehrungen getroffen werden. Und ich stelle mir das so vor, dass das an vielen Orten dieser Welt jetzt immer mehr passieren wird, dass man sich vorbereitet auf Naturkatastrophen, dass man Mauern baut, jetzt in dem Fall ja unter der Erde, um Wasserströme zu dirigieren. Und dort finde ich eigentlich schon das Narrativ dieser Prepper wieder.
Und ist das ein bisschen das Resultat dieser Corona-Zeit oder auch diese Naturkatastrophen, auf die wir uns jetzt immer mehr, die wir jetzt immer mehr wahrnehmen, dass wir uns nur noch als vereinzelte Individuen verstehen? Oder ist das was, das wir als Gesellschaft machen müssen? Also müssen wir alleine klarkommen oder ist das was, auf das wir uns einigen müssen?
Ja, das ist das Interessante, finde ich, dass es gibt quasi zwischen dieser Welt der Prepper und jetzt der Welt der Umweltaktivisten ja sozusagen eine Ähnlichkeit darin, dass sie diesen kommenden Untergang vor sich sehen und nur in der Deutung davon unterscheiden sie sich. Also die Umweltbewegung geht davon aus, dass der Staat die wichtigen Dinge unternehmen muss und dass wir als eben Gemeinschaft die wichtigen Dinge unternehmen müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Und die Prepper glauben daran eben nicht. Also die glauben, dass es schneller als wir glauben davon abhängt, wie du selbst geschützt bist und wie du dich selbst vorbereitet hast.
Gibt es denn da Hoffnung auf Fortschritt, auf uns als Gesellschaft oder sind wir am Ende alle nur Prepper mit Videorekorder? Hat das Stück da eine Antwort?
Ja, also die Prepper sind für uns auch nur ein Motiv, wie auch die Seefahrer in dem Stoff King Kong, mit dem wir die Verbindung, die Beziehung zwischen Mensch und Natur auf verschiedene Art und Weise reflektieren. Und dass Natur in unserer Erzählung immer etwas anderes ist, etwas, vor dem wir uns mit dem Begriff von Zivilisation und so versuchen zu distanzieren und auch darüber zu erheben und Gestaltungswillen haben und eine Angst haben vor der Natur, auch berechtigterweise natürlich auch. Und wir enden eigentlich mit so einer Utopie, die wir aus den Gedanken von Donna Haraway genommen haben, einer Fantasie, dass eben diese vermeintliche Trennung zwischen Mensch und Natur nur ein Konstrukt ist und dass es darum geht, das zu verstehen, dass wir nur eine Nebenfigur sind und dass wir lernen müssen zu beobachten. Das heißt im Stück einmal, wir müssen lernen, die Welt zu beobachten, anstatt sie verändern zu wollen. Und es geht am Ende, denke ich, darum, auch die Kontrolle abzugeben und sich auch mit einer neuen Welt anzufreunden, in der wir nicht mehr diese alleinigen Gestalter sind.
Das Stück King Kong, die Last der Träume, läuft ab morgen am Nationaltheater Mannheim. Inszeniert von Nick Hartnagel. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und wenn Sie jetzt mehr wissen wollen, wir besprechen das Stück auch im Deutschlandfunk Kultur nach der Premiere ab 23 Uhr morgen Abend. Gibt es hinterher auch zum Nachhören, zum Beispiel in unserer App der Deutschlandfunk Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Grabkapelle in Antwerpen für den Barockmaler Peter Paul Rubens wird renoviert. Erstmals waren die Belgier aufgerufen, online aus 6 Kandidaten über die Erhaltung ihrer liebsten Kulturerbestätten abzustimmen. Die Sieger erhalten Geld unter anderem von der Nationallotterie. Rund 12.000 Bürger machten mit. Auch Jugendstilhäuser in Brüssel sowie der Kirchenschatz der Kathedrale von Tournai wurden gewählt und werden finanziell unterstützt. Bei der Auswahl für den Wettbewerb galten unter anderem Kriterien wie die Dringlichkeit für eine Renovierung und die gesellschaftliche Bedeutung. Die Idee stammt ursprünglich aus Frankreich. Das Wort des Jahres 2021 ist Wellenbrecher. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mit. Der aus dem Küstenschutz und Schiffbau bekannte Begriff habe durch die Corona-Pandemie neue Bedeutungen angenommen. Er werde nun für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Pandemie angewendet würden. Die Jury hat aus mehr als 2000 Vorschlägen insgesamt 10 ausgewählt. Birgitta Söhling.
Wie im vergangenen Jahr dominierte auch diesmal die Corona-Pandemie den sprachlichen Jahresrückblick mit Begriffen wie Boostern, Impfpflicht, Lockdown-Kinder und Freitesten unter den Top 10. Auf Platz 2 der Wörter des Jahres landete die Solidarität, eine Kreuzung aus dem Flussnamen A und dem Begriff Solidarität. Aus dem politischen Raum finden sich die Begriffe Ampelparteien und Triell auf der Zehnerliste. Das Wort des Jahres wird seit 1971 gekürt, es soll den Zeitgeist treffen.
Der US-Schauspieler Alec Baldwin hat sich erstmals nach dem tödlichen Schuss am Filmset in New Mexico in einem Interview beim Fernsehsender ABC geäußert. Bei den Dreharbeiten zu einem Western war im Oktober die Kamerafrau Halina Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen worden. Regisseur Sousa wurde verletzt. Katharina Wilhelm.
Im Interview betonte Baldwin, dass er nicht den Auslöser der Pistole betätigt habe. Er habe nach den Anweisungen der Kamerafrau in einer Probe lediglich die Waffe gespannt. Dabei, so Baldwin, habe sich der Schuss gelöst. Alec Baldwin wiederholte, dass er nicht gewusst habe, dass sich in der Waffe echte Munition befunden hatte. Dies habe ihm der Regieassistent suggeriert, der ihm die Waffe gereicht hat. Er selbst habe die Munition nicht noch einmal kontrolliert. Der zuständige Sheriff hat bereits bestätigt, dass die abgefeuerte Munition scharf gewesen ist. Woher die Munition stammt, ist derzeit noch nicht klar.
Bei der Vergabe des Lessing-Preises für 2022 der Stadt Hamburg wird die Comiczeichnerin Birgit Weihe mit einem Stipendium ausgezeichnet. Die Autorin der Graphic Novels Lebenslinien und Maat Germanis habe eine starke narrative Kraft, so die Jury. Den Hauptpreis gewann der Schriftsteller Uwe Timm. Er erzähle auf immer wieder überraschende Weise von Utopien und technischen Innovationen, genauso wie von persönlichen und politischen Fehlschlägen, von Liebe und Betrug, heißt es in der Preisbegründung. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ihm im Januar im Thalia Theater überreicht.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Sie haben sich doch bestimmt immer schon gefragt, wie ein schwarzes Loch klingt, oder? Also klar, im Weltall gibt es keinen Schall. Ein schwarzes Loch klingt in echt also vermutlich nach gar nichts. Das heißt aber nicht, dass man die Idee, diese physikalische Beschreibung, die es gibt von schwarzen Löchern, nicht trotzdem vertonen kann. Das hat Alvar Noto in seinem neuen Album gemacht, in Hybrid Volume 1. In dem geht es nicht nur um schwarze Löcher, sondern um verschiedene astrophysikalische Phänomene. Klingt dann so, das ist ein Ausschnitt aus dem Track Black Hole. Das war ein Ausschnitt aus Black Hole von Alvar Notos Album Hybrid Volume 1. Alvar Noto vertont darauf nicht nur verschiedene astrophysikalische Phänomene. Zu jedem Stück gibt es auch eine eigene Zeichnung. Klare Linien, viele Wellenformen. Erinnern alle so an technische Zeichnungen oder an diese Plaketten auf den Pioniersonden, auf denen die Menschheit erklärt wird, falls Außerirdische die Sonden mal finden. Hinter Alvar Noto steckt der bildende Künstler und eben auch Musiker Carsten Nicolai. Und mit ihm habe ich über sein neues Album gesprochen.
Hallo.
Herr Nicolai, Hybrid Volume 1 ist der erste Teil einer Serie. Das ist in seiner Zusammensetzung ein bisschen diverser als sonst bei Ihnen. Es gibt Stücke mit und ohne Beats zum Beispiel. Wie ist dieses Album entstanden?
Ja, der Ursprungsort war eigentlich, dass mich Richard Siegel, ein Choreograf, der hier in Deutschland sehr viel gearbeitet hat, in München und in Köln, jetzt auch im Wuppertal, mich gefragt hatte, Ballettmusik zu schreiben für ihn. Und da ja die Musik doch eher da sein muss als das eigentliche Ballett, haben wir uns über ein eigenartiges kleines Spiel sozusagen verständigt. Er hat mir 3 Fotografien geschickt, die für ihn Inspirationsquelle sind für die Choreografie. Und anhand dieser 3 Fotografien habe ich im Prinzip begonnen, das Ballett zu komponieren.
Was waren das für Bilder? Natürlich,
das waren technische Zeichnungen von schwarzen Löchern. Es waren Quantenphysik-Beispiele und es war ein Ausschnitt aus einem Tarkovsky-Film von einem russischen Volkstanz.
Ah, also tatsächlich sehr viele verschiedene Sachen. Spannend an Ihrem Album ist ja eben nicht nur die Musik, sondern sind auch diese Zeichnungen im Booklet, die es zu jedem Stück gibt. Jetzt haben wir gerade schon gehört, das war auch ein bisschen Ihre Inspiration für die Stücke, Ihre Vorlage, solche technischen Zeichnungen. Aber was hat es sonst damit auf sich?
Ja, ich verstehe die in gewisser Weise wie eine Art Notation. Ja, klassische Notationen kennen wir, sind meistens Noten, aber um elektronische Musik niederzuschreiben, bedarf es eigentlich einer anderen grafischen Art und Weise. Und insofern habe ich versucht, meine eigene Bildwelt da zu entwickeln und mir natürlich auch zu notieren, was ich genau in diesen Stücken mache. Und einerseits dokumentieren die, wie die Stücke entstanden sind, aber in gewisser Weise ist es auch ein Ablauf beziehungsweise so eine Art Aufzeichnung, wie das Stück abläuft, wie die zeitlichen Abfolgen sind.
Ja. Bei den Wellenformen, die man da sieht, das verstehe ich, wie das irgendwie Musik darstellt. Aber es gibt in einem Stück zum Beispiel auch eine Zeichnung, so eine ganz rudimentäre Zeichnung von 2 Figuren, die sich an den Händen halten. Wie passt das in die Notation von einem Musikstück?
Das ist der P-Dance, das ist diese Inspirationsquelle von diesem russischen Volkstanz. Da habe ich mich bezogen auf eine sehr frühe Malerei von Malevich, wo er so ganz einfache Bauern in Trachten ganz, ganz stilisiert gemalt hatte. Und das hat mich ungeheuer stark an diesen Tanz erinnert. Und deswegen habe ich diese Silhouetten, diese puppenhaften Silhouetten wieder gewählt als Referenz für diesen Track.
Mich hat es noch stärker an diese Pioniersondenplaketten erinnert. Ist das nur meine Assoziation oder hatten Sie das irgendwie auch im Hinterkopf?
Ja, das drängt sich förmlich auf, weil das, es gibt natürlich diese wunderschönen Zeichnungen, die dann ins All geschickt worden sind oder ins Universum, sagen wir es mal so. In gewisser Weise hat es so einen universellen Anspruch. Die sind natürlich jetzt bei der NASA, sind das nackte Menschen. Bei mir sind die angezogen und eher mehr so puppenhaft. Aber eine gute Referenz vielleicht, weil letzten Endes wage ich ja auch einen Ausblick ins Universum mit diesen vielen dieser Stücke.
Ja. Sie, das steht auch im Begleittext, Sie beschreiben da verschiedene astrophysikalische Phänomene. Jetzt haben wir gerade schon das schwarze Loch gehört. Andere Tracks haben so Titel wie Hadron 1, Hadron 2, Random oder Spin. Was sind das für andere Phänomene, die wir da hören?
Na, Hadron bezieht sich natürlich auf die Quantenphysik. Das sind natürlich kleine Partikel. Und Spin ist eigentlich ein Begriff, den habe ich schon in meinem allerersten Album verwendet. Es geht dann eigentlich um Drehungen. Das kann man jetzt auf atomare Zusammenhänge zurückführen. Muss man aber auch nicht. Kann man vielleicht auch so vergleichen mit Wiederholungen oder Drehungen, die ich natürlich einerseits als Kompositionsmethode benutze. Andererseits ist es natürlich Musik für ein Ballett, wo natürlich Bewegung sehr wichtig ist. Und da habe ich eine starke Inspirationsquelle sozusagen in den Tanz der Atome gesehen.
Woher kommt denn eigentlich Ihre Faszination für diese physikalischen Elemente für das Weltall?
Das ist immer eine große Frage, wo kommen Inspirationsquellen her? Ich glaube, ich stelle mir oft die Frage, was treibt uns eigentlich an? Wo kommt Kreativität her? Was ist das eigentlich, in dem wir hier leben? Was ist Materie? Was ist Realität? Und da helfen manchmal diese wissenschaftlichen Erklärungsmodelle, Und natürlich sind es auch sehr schöne, also nicht alle diese Modelle bestätigen sich ja, aber in gewisser Weise sind es Geschichten, wie es überhaupt sozusagen Leben oder Materie entstanden ist. Und das ist, das sind, ich sehe das, das sind teilweise Geschichten, die da erzählt werden, die manchmal überzeugen und manchmal nicht überzeugen. Und im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich diese Geschichten immer wieder bewahrheitet oder nicht bewahrheitet und verfeinert. Und da spielt Wissenschaft natürlich eine große Rolle.
Hybrid Volume 1 heißt das neue Album von Alvar Noto, ist im November erschienen. Falls Sie das jetzt suchen wollen, das schreibt sich mit ein paar Sonderzeichen. Also am besten suchen Sie nach Alvar Noto. Der Musiker und bildende Künstler hinter diesem Pseudonym heißt Carsten Nicolai und hat mit mir über das Album gesprochen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Überproportionale Körperteile, ungewöhnliche Perspektiven, Models, die kaum noch als Menschen zu erkennen sind, das alles sieht man auf den Modefotografien von Paul Kolka. Mit dem Handy gemacht hat er die auch noch, das merkt man auf gar keinen Fall, wenn man das nicht weiß. Im Museum Folkwang in Essen gibt es seit heute einige Bilder von Kolka zu sehen, in der Ausstellung Fashion, und Sabine Oelze war für uns da.
Franz Kafka trifft auf Haute Couture. Wie ausgerissene Flügel eines Käfers wirken die Hosenbeine aus Gummi. Paul Kolka hat dieses extravagante Kleidungsstück für eine seiner Schwarz-Weiß-Serien abgelichtet. Vom Model ist nichts zu sehen, außer den Füßen. Thomas Selig, Fotokurator am Folkwang-Museum.
Das ist eines der neueren Werke von 2021. Er hat da mit einem irakischen Designer zusammengearbeitet, der Mode aus Gummi macht. Das Gummi, das ist das Material, aus dem sozusagen diese Hosen hergestellt worden sind. Und er hat die dann mit Luft aufgepumpt und hat sie eigentlich größer gemacht, als sie wirklich im normalen Leben sozusagen fallen würden. Und hat dann das Ganze so weit reduziert, dass eigentlich nur noch die Hose im Mittelpunkt steht und eigentlich das Model hinter dieser künstlichen Wand verschwindet.
Mit herkömmlicher Fashion-Fotografie haben die 34 Aufnahmen des Niederländers Paul Kolka, die jetzt im Folkwang-Museum zu sehen sind, nur sehr wenig zu tun. Die Models, die er sich in seinem Amsterdamer Mini-Studio vor seine Smartphone-Kamera holt, besitzen kein eindeutiges Geschlecht, keine zuordnenbare Identität oder erkennbare Hautfarbe. Kolka ist ein Virtuose der Verrenkungen und Verstümmelungen. Korpulente Körper quetscht er in braune Seidenstrumpfhosen oder inszeniert sie wie kaputte Puppen. Vorne und hinten sind kaum mehr zu unterscheiden. Manche bestehen auch nur aus Beinen und Armen oder tragen nichts anderes als Schuhe von Balenciaga, ein Bustier von Jean-Paul Gaultier oder knappe Tops von Martin Margiela.
Eigentlich sind es immer Models, aber die sind natürlich extrem ausstaffiert, verfremdet und so weiter. Also hier sehen wir zum Beispiel ein Bild, wo die Silhouette des Körpers sozusagen fast total überstrahlt. Und wir sehen erst im zweiten Blick, dass das eigentlich wie so eine Art Pappmaché ist, was er ausgeschnitten hat, um eigentlich eine Körperform nachzuformen. Also er hatte dieses Bild zum Beispiel auf Instagram benutzt, um auf diesen Aufbau hinzuweisen, und es ist nicht zensiert worden, obwohl sozusagen auch nackte Körperteile zu sehen sind dann.
Rundungen bläht Kolka mit Hilfe von Polsterungen auf. Gesichter lässt er hinter einem Vorhang aus Haaren verschwinden. Manche Models zeigt er nur von hinten. Kolka definiert Schönheitsideale um. Seine Fotostrecken erscheinen in der italienischen Vogue genauso wie in unabhängigen Modeblogs. Magazine und Label greifen gesellschaftliche Diskurse zur veränderten Körperwahrnehmung auf. Kolka spiegelt diese Trends nicht nur, sondern spitzt sie zu. Dafür feiert ihn die Branche. Die digitale Verfremdung im Nachgang verstärkt die surreale Wirkung seiner Aufnahmen.
Er hat viele Bilder dieser Serie mit den iPhones gemacht. Da ist er total einfach in seinen Mitteln. Und dann ist es aber auch so, dass er am Computer noch verschiedene Anwendungen hat, um zum Beispiel Farbigkeit rauszudrehen, zwischen Schwarz-Weiß und Farbe zu changieren. Und der kann dann aber auch zum Beispiel so eine Art Bildkorn nachträglich in diese Bilder hineinbringen, dass man den Eindruck hat, man hat eigentlich mit einer herkömmlichen analogen Fotografie zu tun, was natürlich nur eine Illusion ist.
Ob schwarz-weiß oder quietschige Technofarben, Kolka manipuliert die Aufnahmen am Computer so, dass sie nostalgisch und rückwärtsgewandt aussehen. Thomas Selig sieht in Paul Kolka einen Vertreter der inszenierten Fotografie, aber eben mit den Methoden des 21. Jahrhunderts. Und einen Wiedergänger des Surrealismus, wie in der Ausstellung durch eine eigene Wand mit Vorläufern aus der Kunstgeschichte zu sehen ist.
Zum Beispiel Cindy Sherman, die immer an Selbstbildern gearbeitet hat, die sich immer wieder auch verkleidet hat. Das heißt, also da sind Bezüge, die man natürlich zu Paul Kolker ziehen kann. Hans Bellmer, die Körperteile, die sozusagen surrealistisch zusammengefügt werden. Die Spiegelung bei Florence Henri, Boris Mikhailov. Das heißt also, das ist so eine Art Referenzwand, man könnte auch sagen, so eine Art Fußnote zu den Werken, die wir jetzt hier in der Ausstellung zeigen von Paul Kolker. Aber letztendlich ist es auch eine Art Dialog zu sagen, warum diese Bilder Sinn machen, in unserer Sammlung sozusagen auch für die Gegenwart zu stehen.
Diese historische Einordnung tut der Ausstellung gut. Paul Kolker, der früher mal bildende Kunst studiert hat, ist nicht der Erste, der in seiner Fashionfotografie mit Täuschung, Maskerade und Verkleidung experimentiert. Welche Rolle spielt Mode heute in Zeiten von Body, Positivity, Gender und Diversität? Die kleine, aber sehenswerte Kabinettausstellung in Essen lädt dazu ein, mit Paul Kolker und seiner Fotografie nach Antworten auf diese Fragen zu suchen.
Sabine Oelze war in der Ausstellung Fashion im Museum Folkwang mit Modefotos von Paul Kolker, läuft noch bis Anfang Februar.